Von dem, der da war, der da ist und der da sein wird, unser Herr und Heiland, Jesus Christus in aller Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, ich bitte euch alle aufzustehen. Wir hören auf sehr bekannte Verse aus dem Lukas-Evangelium. Ich lese aus Lukas 2 die Verse 8 bis 14. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hirten. Die hüteten des Nachts ihre Herde, und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Amen. Wir bleiben stehen. Ich bete noch. Herr Jesus, du schenkst uns diese Verse. Jedes Jahr hören wir neu auf diese Verse und jedes Jahr stehen wir vor der Herausforderung, diese neu für unser Leben anzuwenden und diese zu verstehen. Bitte gib, dass dein guter Heiliger Geist mitten unter uns ist. Segne das Reden, aber auch das Hören deines lebendigen und mächtigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Text ist besonders aus mehreren Betrachtungswinkeln heraus. Zum einen steht da nur um Lukas. Und das alleine ist schon spannend, weil Lukas schreibt, wenn man eine Seite vorher blättert, warum er das Evangelium geschrieben hat. Er schreibt, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst. Und der christliche Glaube gründet sich nicht auf Gefühle oder Wunschdenken, sondern auf Gottes Wort, nicht auf ein was wäre wenn, sondern auf ein so spricht der Herr. Und das ist trotzdem hochspannend, denn Lukas nimmt eigentlich Passagen nicht mit hinein, die irgendwie skeptisch sind oder die er anzweifeln würde, sondern nimmt nur Passagen rein, wie es im 1 Vers 4 steht, um die Zuverlässigkeit der Dinge zu erkennen. Aber er schreckt nicht zurück, wenn es um die Herrlichkeit des Herrn geht und Engelerscheinungen aufstehen, diese Passagen mit hineinzunehmen. Der Titel der Predigt heute lautet: An den Hirten das himmlische Jerusalem erkennen. Doch was bedeutet das? Die Bibel spricht vom himmlischen Jerusalem als ein Ort, an dem Gott regiert, an dem sein Wille geschieht, an dem Wahrheit, Gnade, Heiligkeit zusammenkommen. Es ist nicht zuerst ein geografischer Ort, sondern eine göttliche Wirklichkeit. Und genau das ist die überraschende Botschaft von Weihnachten. Das himmlische Jerusalem wird auf Erden sichtbar und das nicht durch Macht, durch Bildung oder Religion, sondern durch Menschen, die Gott vertrauen. Und durch die Geburt unseres Herrn und Heilands Jesus. Die Hirten zeigen uns, wie dieses Reich aussieht und stellen uns erstmal die Frage, wie erkennt man denn das himmlische Jerusalem heute? Und wer lebt es überhaupt? Ich habe den Text in vier Punkten untergliedert. Einmal die Erscheinung Gottes Gegenwart. Der zweite Punkt ist der Ort, das sind Gottes Wege. Drittens die Menschen, die Hirten. Und ein letztes die Botschaft, wie leben wir es heute? Ein erstes, die Erscheinung. Was hier geschieht, ist in allen Evangelien wahrscheinlich das gewaltigste Ereignis, das es gegeben hat. Seit über 500 Jahren gab es keine Engelserscheinungen mehr. Und selbst die Hirten konnten noch nicht mal auf ihren Opa oder Uropa zurückgucken, denn Generationen von Gläubigen konnten nicht einmal auf Erzählungen ihrer Vorfahren zurückblicken. Und nun passiert es. Ein Engel des Herrn tritt zu den Hirten. Aber wenn man genau liest, bleibt es nicht bei einem Engel, sondern bei ihm ist eine Menge der himmlischen Herrscharen. Wenn man so gut wie möglich an den Text arbeiten will, steht hier wortwörtlich eine Menge an himmlischen Streitmächten oder, wenn man es heute übersetzen würde, eine himmlische Armee. Da muss man sich erstmal von einem Bild lösen, dass es wie oft im Krippenspiel so um niedliche kleine Engel mit Kerzen geht. Es ist eher wie die Vorstellung in Josua 5,13, wo Engel mit gezückten Schwertern vor ihnen stehen. Und auch dabei bleibt es nicht, sondern die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn umleuchtet sie und nicht die Herrlichkeit der Engel leuchtet um die Hirten, sondern die Herrlichkeit des Herrn steht wortwörtlich da drin. Die Herrlichkeit des Herrn steht hier ohne Artikel und das ist ein Hinweis auf Jahwe selber. Das Licht des Herrn selber leuchtet um die Hirten. Und man glaubt, das steht in anderen Texten auch drin, aber in anderen Texten ist das gar nicht so der Fall. Bei Maria zum Beispiel leuchtet die Herrlichkeit nicht. Und hier kommt auch schon der große Ausdruck und sie fürchteten sich sehr. Bei Zacharia, Maria war verwundert, Zacharia erschrak und die fürchteten sich sehr. Weil die Herrlichkeit des Herrn um sie leuchtete. Das letzte Mal, als die Herrlichkeit des Herrn leuchtete, war in Hesekiel 10. Denn danach entglitt die Herrlichkeit des Herrn aus dem Tempel und man dachte, oder wenn man das jetzt menschlich betrachtet, die Texte, denkt man, okay, der Herr hat das Volk wieder zusammengeführt, aus der Zerstreuung, Tod, Sünde, ist alles besser geworden, aber es war nicht so weit. Und wir sind hier an einem Punkt in der Geschichte angekommen, in dem eigentlich die Welt hätte gerichtet werden müssen. Also Götzendienst hat nicht abgenommen, Sünde hat nicht abgenommen, der Herr hat sein Volk wieder zusammengebracht. Und jetzt passiert ein Wunder. Eigentlich hätte es für die Welt, ja, sein müssen. Und dort, wo die Sünde riesengroß ist und wo die Hoffnungslosigkeit riesig ist, ist Gottes Gnade größer. Genau in diesem Moment tritt der Herr selber ein. Seine Herrlichkeit umleuchtet die Hirten. Seine Herrlichkeit hat dafür gesorgt, dass er wieder in Szene tritt. Und auch wenn wir es im Leben manchmal echt nicht leicht haben, dürfen wir wissen, der Herr ist da. Denn in dem Moment, wo eigentlich alles vorbei sein hätte müssen, kommt er mit seinem Sohn Jesus Christus zu uns. Ich habe einen zweiten Punkt, das ist der Ort. Also wenn wir heute, ne, hier in Liechtenstein die Aufgabe bekommen würden, Frieden für, was weiß ich, Ukraine-Russland-Krieg zu machen, würde man wahrscheinlich jetzt Liechtenstein nicht als Austragungszentrum nehmen, dann gibt es andere Städte. Wenn wir jetzt Verhandlungen nutzen müssten, die bewegende politische Weltereignisse nehmen würde, würden wir auch nicht auf Liechtenstein unbedingt blicken. Und so war das damals auch mit Bethlehem. Bethlehem war kein besonders berühmter Ort. Es war nicht Rom, es war nicht Athen, es waren nicht die großen Reiche, die da waren. Und trotzdem sucht Gott Bethlehem als Ort auf. Er nutzt keine Paläste, keine Tempel, nicht die große Öffentlichkeit, er wählt einen anderen Ort. Herodes ist damals der Herrscher. Wenn wir das menschlich betrachten hätten, wenn wir eine große Nachricht verbreiten wollten, hätten wir wahrscheinlich diesen Palast gewählt oder wären zum Hohepriester gegangen. Doch Gott ist anders. Er nutzt ein freies Feld bei Nacht. Und doch ist dieser Ort nicht zufällig, denn es sind die Felder von Bethlehem. Genau hier wurde etwa 1000 Jahre zuvor David gesalbt. Und David war der König nach dem Herzen Gottes. Menschlich betrachtet ein absolut unbedeutender Ort. Göttlich betrachtet ein Königsfeld. Gott zeigt sich, wie er will, ob er will, wann er will, dass er überhaupt kommt, ist reine Gnade. Er ist auch niemandem Rechenschaft schuldig. Und das ist eine wichtige Korrektur für unsere Zeit. In der heutigen Zeit ist es oft so, der Mensch stellt oft Bedingungen an Gott. Wenn es dich gibt, dann zeig mich dir, wie ich will, genauso wie ich mir das vorstelle, nach meinen Maßstäben. Und dann entscheide ich mich, ob ich an dich glaube. Das ist bei Atheisten ist das Einmaleins, wie die sich Gott vorstellen. Aber dabei macht sich der Mensch selbst zu Gott. Denn er stellt die Bedingungen. Das ist eine komplett umgekehrte Haltung. Aber die Hirten lernen uns was komplett anderes. Die Hirten lernen uns, wer Gott begegnen will, der sucht ihn in Demut. Und wer ihn sucht, darf darauf vertrauen, dass sich Gott ihm selber zeigt. Ein dritter Punkt, warum gerade Hirten? Es sind die ersten, die den Herrn Jesus miterleben dürften. Macht menschlich gesehen auch wieder nicht allzu viel Sinn. Wer sind Hirten überhaupt? Die waren keine Helden, keine Theologen, keine Wohlhabenden, sie waren Mietlinge, einfache Arbeiter, gesellschaftlich kaum geachtet, keine Bildung, hatten null Einfluss, keine religiöse Stellung. Und doch macht Gott sie zu den ersten Menschen, die Zeugnis der Menschwerdung ihnen offenbart. Aber warum? Weil sie etwas verkörpern, was das himmlische Jerusalem ausmacht. Und zwar Abhängigkeit von Gott, Gottesfurcht und Gehorsamkeit. Als die Engel auf dem Feld waren und als die Hirten auf dem Feld waren und der Engel zu den Hirten trat, erschraken sie sich sehr. In der Bibel gibt es auch viele Beispiele, was passiert mit Menschen, die keine Gottesfurcht haben. Um das ganz einfach auszudrücken, ist, Leute, die keine Gottesfurcht haben, denen lehrt der Herr Furcht. Und Leute, die oder Menschen, die gottesfürchtig sind, denen schenkt der Herr in diesem Beispiel den größten Kontrast, Freude. Eine Freude heraus, die wir oft menschlich nicht verstehen können. Die Hirten vertrauen auf das Wort des Engels. Sie diskutieren nicht, sie stellen auch keine Bedingungen, sie fragen nicht, was wäre, wenn das nicht stimmt. Und sie gehen. Sie gehen nach Bethlehem. Übrigens, Fun Fact an der Seite, in dem Text steht nicht, dass sie den Aufruf dazu haben. Also das ist eine intrinsische Motivation von denen. Die gehen nach Bethlehem, obwohl die Engel nicht sagen, geht nach Bethlehem. Das machen sie einfach. Und das himmlische Jerusalem wird nicht durch Bildung, Geld, Religiosität, Paulus sagt es auch ganz deutlich in 1. Korinther 27, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und Weihnachten stellt uns auf eine Ebene, niemand ist besser, niemand ist höher vor Gott, zählt nicht, was wir haben, sondern wie wir ihm und ob wir ihm vertrauen. Und dieses Vertrauen bleibt nicht unsichtbar. Denn wo das himmlische Jerusalem gelebt wird, dort wachsen Früchte. Paulus nennt sie in Galater 5 Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Auch eine sehr berühmte Stelle, kennen einige von euch. Und diese Früchte sehen wir bei den Hirten. Sie gehen, sie finden und sie verherrlichen Gott. Und sie kehren verändert zurück, steht drin im Text. Und so erkennt man auch das himmlische Jerusalem auf Erden heute. Ein letzter Punkt, die Botschaft, das himmlische Jerusalem leben. Am Anfang begann die Begegnung mit Furcht. Wer Gott wirklich begegnet, erkennt seine Heiligkeit und seine eigene Begrenztheit. Doch Gott lässt den Menschen dort nicht stehen, denn die Botschaft des Engels lautet: Fürchtet euch nicht. Aus großer Angst wird große Freude. Und diese Freude ist kein Gefühl, sondern eine Gewissheit. Gott hält sein Wort. Der Retter ist da. Jesus Christus, unser Herr, ist gekommen. Und Weihnachten ruft uns deshalb nicht zuerst zur Leistung, sondern zum Vertrauen auf. Seid gläubig, vertraut Gottes Wort, lebt ohne das ständige Was wäre wenn und begegnet anderen mit der Haltung des himmlischen Jerusalems. Liebe statt Stolz, Sanftmut statt Überheblichkeit, Gnade statt Vergleich. Und das himmlische Jerusalem wird sichtbar, wo Menschen an Gott glauben, einander achten und Christus vertrauen. Und so sollen wir auch an den Hirten erkennen, dass es heute durch dich und mich sichtbar werden kann. Amen. Wir